Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Caro Nieder.
No. Hey, schön, dass ihr reinhört. Heute mit einem ganz schön schwierigen Thema. Binge Eating Disorder. Das ist eine Essstörung, bei der man regelmäßige Essanfälle hat, also unabhängig davon, ob man eigentlich Hunger hat oder nicht. Die Binge-Eating-Störung ist also eine psychische Erkrankung und wir sprechen später noch mit Theresa Bielitsch genauer darüber. Sie ist Ernährungstherapeutin und kann uns genauer erklären, was das ist, woher das kommt, wie komplex die Folgen sind. Vorher sprechen wir aber mit Can. Er ist selbst betroffen, der hat sich anhand der Kriterien selbst diagnostiziert. Hallo Can.
Hallo Caro.
Viele denken ja jetzt so, oh, die Person ist übergewichtig, dann muss die faul sein und hat keine Disziplin. Mit mangelnder Disziplin hat ja jetzt aber so eine Binge-Eating-Störung wirklich gar nichts zu tun. Kannst du mal beschreiben, wie sich so ein Essanfall für dich anfühlt?
Ja, in dem Fall ist es so, dass ich mich wie in Trance fühle, als wäre ich eine Marionette, die von einem Puppenspieler gelenkt wird. Es überkommt mich in diesem Fall einfach. Im Autopilot schlinge ich alles in mich hinein, stopfe es in mich hinein, ohne es zu schmecken. Einfach die Emotionen komplett abschalten.
Mhm. Das heißt, wenn du so einen Essanfall hast, also möglichst viele, oft sind es ja hochkalorische Sachen, in dich reinstopfst, sage ich jetzt mal, dann ist es erstmal ein Gefühl von einer Befreiung. Also du musst dann nichts fühlen oder ist es gleich immer was Negatives für dich?
Also in dem Fall ist es ein befreiendes Gefühl, ne? Das Belohnungszentrum wird ja auch aktiviert. Evolutionär gesehen ist das Überleben gesichert bei all der Nahrung. Und es sorgt für einen Rausch, aber nur temporär gesehen fühle ich mich dann gut durch all die Lebensmittel, den ganzen Zucker und die Zusammensetzung der Lebensmittel. Aber das lässt dann auch ganz schnell wieder nach und dann kommt ganz schnell wieder die Scham, das Schuldgefühl, das man dann hat, dass man sich dafür wirklich verurteilt. Ich denke mal, das kennen auch sehr viele Betroffene.
Kannst du beschreiben, was das für Situationen sind? Bist du dann immer alleine zu Hause oder kann das auch mal, weiß ich nicht, in der Stadt unterwegs passieren oder im Restaurant oder wie auch immer?
Meistens ist es dann immer, wenn ich zurückgezogen bin, zu Hause bin und ich keiner sieht, ich nicht unter Beobachtung stehe und dann überkommen einen in diesem Fall Essanfälle und ja, das ist kein schönes Gefühl, definitiv nicht.
Das glaube ich. Was isst du dann in so einem Fall? Also weil ich glaube, so eine normale, in Anführungszeichen, Heißhungerattacke, das hatte jeder bestimmt schon mal, aber bei dir ist es ja was anderes.
Ja, in dem Fall ist es ja wirklich die Regulation der Gefühle, Emotionen ausschalten, weil man dann nicht klarkommt. Es überfordert einen, man möchte sie einfach nicht spüren. Koste es, was es wolle und da hilft das Essen, ja. Und in dem Fall sind es, ja, zuckerhaltige Sachen, die für schnelle Energie sorgen, dann esse ich gut und gerne mal 5-6 Burger bei so einem Essanfall und 2 Pizzen, 2 Tafel Schokolade und wie in einem Wahn, ich kann es definitiv nicht genießen und bin da im Autopilot, wenn das geschieht.
Weißt du, woher das bei dir kommt?
Ja, also als ich meine Eltern haben scheiden lassen, als ich 7 Jahre alt war, ich habe mich ohnmächtig gefühlt, ich habe mich dafür verantwortlich gefühlt. Ich habe das einfach nicht ausgehalten, dieses Gefühl, nichts ändern zu können, alles auf mich zu beziehen. Da habe ich intuitiv zum Essen gegriffen. Es war einfach eine Sicherheitsstrategie, um mich wohlzufühlen, dieses wohlige Gefühl im Magen. Es hat geholfen, es hat mich angefixt. Aufgrund der Situation war ich einfach angefixt. Und das war der Ursprung dessen, dass ich als 7-Jähriger da reingerutscht bin und als 12-Jähriger durch meine erste Crash-Diät, wo ich mir das Essen verwehrt habe, restriktiv gelebt habe, ist das alles nur noch schlimmer geworden, die Obsession zum Essen. Das war der größte Fehler, den ich hätte machen können.
Ja, und über die Jahre trainiert man sich ja dann wahrscheinlich diese Bewältigungsstrategie auch an, ne? Also weil Essen, wie du sagst, hilft dir ja kurz in diesem Moment. Ja. Und dann ist das jetzt dein Weg, um damit umzugehen, wenn irgendwas schiefläuft, dir es nicht gut geht oder so, ne?
Definitiv, das war meine Art Bewältigungsstrategie, die ich mir angeeignet habe, um Emotionen nicht wahrzunehmen, nicht zu deuten, davor zu flüchten. Und in meinem Fall war es halt das Essen und das hat für mich einfach dazu geführt, dass ich für den Moment mich besser fühlen konnte und abtauchen konnte. Ja.
Mhm. Was sind denn die Folgen für dich? Also klar, so also oberflächlich gesehen kann man sagen, man nimmt wahrscheinlich viel zu, wenn man jetzt nicht übermäßig viel Sport macht, um dem irgendwie entgegenzuwirken. Aber es beeinflusst ja noch viel, viel mehr Bereiche. Was ist oder war bei dir alles betroffen?
Genau, ich wuchs zu Höchstzeiten fast 200 Kilo, habe mich isoliert sozial, mit Freunden gebrochen, den Großteil der Familie nicht gesehen, jahrelang das Tageslicht nicht gesehen, weil ich mich für mich selbst geschämt habe und für meine Zunahme. Ja, das war auf jeden Fall etwas, was sehr stark mein Leben beeinträchtigt hat.
Du bist ja auch eine Zeit lang dann gar nicht mehr arbeiten gegangen und sowas.
Ja, also ich habe mich sozial isoliert aufgrund dessen, dass ich mich für mein Übergewicht geschämt habe. Zu Spitzenzeiten wog ich fast 200 Kilo, habe mittlerweile 64 Kilo ohne OP abgenommen und ich hatte keine sozialen Kontakte. Ich bin nicht arbeiten gegangen und habe mich einfach ja als widerliche Masse Mensch angesehen und geschämt für das, was ich bin. Und als ich dann mit meinem Blog auf Insta angefangen habe, Leute erreicht habe, mich reflektiert habe, darüber gesprochen habe, hat mir das auf jeden Fall einen Push gegeben und ich habe endlich angefangen zu verstehen, was mit mir passiert, nach Antworten gesucht und das war das Beste, was ich jemals hätte machen können.
Das klingt schön, nach einem kleinen Happy End. Wieso hast du denn überhaupt angefangen, das mit der Welt zu teilen, obwohl du dich ja eigentlich so geschämt hast?
Ja, irgendwas in mir drin hat gesagt, ich will gesehen werden. Ich will nicht mich länger für ein Ungeheuer halten, als wäre ich es nicht wert, mit anderen mich auszutauschen. Ich habe förmlich danach geschrien, mich der Welt mitzuteilen, endlich gesehen zu werden. Und das war so ein Antrieb. Jetzt teilst du alles mit der Öffentlichkeit auf Insta. Das habe ich gemacht, anfänglich meinen Abnehmweg. Dann habe ich aber auch schnell gesehen, es ist nicht nur das Abnehmen. Ich fing schnell wieder an zuzunehmen, weil ich mir Nahrung verboten habe. Habe aber im Gegensatz zu vielen anderen sehr wahrscheinlich trotzdem alles gezeigt und geteilt. Meine Essanfälle, wie sich das äußert, all die Höhen und Tiefen, nicht nur die schönen rosigen Seiten, sondern so, wie man sich als Betroffener fühlt. Es gibt sehr viele, die im stillen Kämmerchen daran zugrunde gehen, die sich dessen nicht bewusst sind oder die sich dafür schämen. Und ich möchte zeigen, ihr seid nicht alleine. Es gibt einen Weg daraus. Ihr braucht euch dafür nicht schämen. Und das ist mir ziemlich wichtig, darüber aufzuklären.
Heißt das, du würdest jetzt sagen, dass du keine Binge-Eating-Störung mehr hast? Also hast du es quasi daraus geschafft?
Nein, ich bin immer noch Betroffener und dazu stehe ich, aber es hat sich deutlich gebessert. Die Essanfälle sind viel seltener geworden, bewusster geworden, kontrollierter geworden. Ich verurteile und schäme mich dafür nicht, weil das ist kontraproduktiv. Wenn da diese Gefühle der Scham und Schuld aufkommen, nutzt man die erst recht dazu, dann als emotionaler Esser die wieder zu übertünchen. Man soll einfach wissen, dass es eine Art und Weise war, sich Sicherheit anzueignen, nicht weil man sich schaden wollte. Und jetzt ist es an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Das merke ich bei mir. Ich bin stark genug und ich glaube ganz fest daran. Und ich bin stolz, diesen Weg zu teilen mit der Öffentlichkeit.
Wie hast du das geschafft? Also, dass es diesen Switch gab und dass du jetzt zumindest weniger Essanfälle hast oder die etwas besser kontrollieren kannst?
Indem ich es mir wert geworden bin. Dadurch, dass ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, Leute erreicht habe, die positive Resonanz, der Austausch mit anderen Menschen, zu verstehen, was mit mir los ist, dass ich nicht der Schuldige bin, dass ich nicht der faule, gefräßige, undisziplinierte bin, dass es Gründe hat aufgrund meiner psychischen Verfassung. Und das hat mir dieses Selbstvertrauen gegeben, zu zeigen, hey, du bist das wert, du erreichst andere Menschen, dich trifft keine Schuld. Jetzt wird dich eine Schuld treffen, wenn du dich hinter deinem Übergewicht versteckst, wenn du es so geschehen lässt und nichts daran änderst. Und das hat mir einfach diesen Push gegeben, diese Kraft gegeben, du bist es wert. Und ich will heilen und ich freue mich regelrecht darauf, diese Heilung zu erfahren und das war der Grund.
Es freut mich total für dich, dass du einen Weg gefunden hast, damit umzugehen oder auf dem Weg der Besserung bist. Dankeschön. Wieso holst du dir aber keine professionelle Hilfe? Hast du da mal drüber nachgedacht?
Ja, habe ich, aber Stand jetzt habe ich mich entschieden mit meinem Blog, weil es mir sehr viel hilft, über mich selber zu reflektieren, mich mit anderen auszutauschen. Stand jetzt ist das für mich etwas, was mir gut tut und wo ich denke, dass ich jetzt erstmal keine Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Wenn alle Stricke reißen, schließe ich es nicht kategorisch aus, aber jetzt ist für mich dieser Blog und das darüber reden und reflektieren, der Austausch mit anderen einfach das Größte und Beste, was mir hätte passieren können, also für mich persönlich.
Jan, dann wünsche ich dir alles Gute weiter auf dem Weg.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Ziemlich krass, was Jan alles mit uns geteilt hat. Das waren ja alles seine sehr persönlichen Erfahrungen und wie er es gerade schafft, damit umzugehen. Jetzt schauen wir uns nochmal die professionelle und wissenschaftliche Seite an, zusammen mit Theresa Bielitsch, die ist Ernährungstherapeutin. Hallo Theresa.
Hallo.
So eine Heißhungerattacke, ne? Das haben sicher ja alle schon mal gehabt, irgendwie, wenn man den ganzen Tag nichts gegessen hat oder eine Diät macht oder wie auch immer. Wo ist da aber der Unterschied zu so einem Essanfall, den man dann bei der Binge-Eating-Disorder hat?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu unterscheiden. Heißhunger kann natürlich mit reinspielen. Na, also sowas wie Diäten und zu wenig Essen kann es mit auslösen, aber der Essanfall bei einer Binge-Eating-Störung, das wichtigste Kennzeichen ist wirklich der absolute Kontrollverlust. Also es ist nicht, oh, ich esse mal irgendwie zu viel oder ne, jeder kennt ja, oh, ich habe echt lange nicht gegessen und dann habe ich echt so einen richtigen Hunger, sondern es ist wirklich, ich habe keine Kontrolle mehr, was ich da mache. Na, und Betroffene beschreiben das als, ich stehe echt komplett neben mir, ich gucke mir dabei zu, ich bin wie ferngesteuert.
Wo kommt das denn her? Also könnte jetzt jeder, der öfter Heißhungerattacken hat, dann irgendwann in sowas reinrutschen oder was sind da Gründe für?
Also eine Binge-Eating-Störung ist schon auch wie jede Essstörung multifaktoriell. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt Faktoren, die ein bisschen weiter zurückliegen. Das ist so auch, wie bin ich aufgewachsen? Wie war das elterliche Essverhalten? Da sehen wir auch vermehrt, wenn es ganz strenge Essensregeln gab oder wenn auch ein Elternteil ständig auf Diät war, dass das beeinflusst. Aber auch, wenn ich als Kind, Jugendliche vielleicht ein höheres Körpergewicht hatte. Und nicht das Gewicht allein ist das Problematische, sondern der kritische Umgang damit. Mhm. Wenn ich da ständig angesprochen werde, wenn ich eventuell als Kind auch schon auf Diät gesetzt wurde oder auch ständig ja Kommentare zum Essen kamen. Und dann gibt's aber auch wirklich biologische Faktoren wie ein reduzierter Serotoninspiegel im Gehirn. Oder wir wissen auch, dass Betroffene, gerade Betroffene, die mit Essdrang und Essanfällen zu tun haben, dass hier das Gehirn in der Tat anders auf Essensreize reagiert. Da spielt das Belohnungssystem eine Rolle. Das heißt, wir haben auch neurobiologische Gründe. Und dann gibt es aber auch so auslösende Faktoren, auch die Unzufriedenheit mit dem Körper, geringer Selbstwert, traumatische Ereignisse, kritische Ereignisse wie Trennung, Stress. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Faktoren. Aber man muss auch sagen, Diäten zum Beispiel sind immer ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Essstörung.
Okay, das klingt sehr, sehr komplex.
Ja.
Was würdest du denn sagen im Durchschnitt, wann fängt das an, dass man so eine Essstörung entwickelt? Weil theoretisch bei Magersucht oder sowas hört man ja immer, dass es meistens in so einem Teenie-Alter beginnt. Aber unser Protagonist zum Beispiel, der war so um die 8 rum, also eigentlich noch ein ja, kleines Kind.
Ja, also in der Tat kann das auch schon wirklich früh passieren. Ist nicht klar, dass das gleich eine Essstörung war, aber so essgestörte Verhaltensweisen können auch schon in der Tat im Kindes- und Jugendalter vorkommen. Bei der Binge-Eating-Störung sind die Betroffenen eher ein bisschen älter im Vergleich zu anderen Essstörungen, um die 24, 25 Jahre alt.
Ah, okay.
Aber wir müssen auch immer gucken, dass die meisten Essstörungen auch atypisch sind. Also es gibt nicht die Essstörung, es gibt auch nicht die Betroffener von Binge-Eating. Also da haben wir immer eine große Bandbreite.
Du hast jetzt gerade selber gesagt, das muss keine Essstörung direkt sein, sondern essgestörtes Verhalten. Was ist da der Unterschied?
Also es gibt immer wieder Phasen, wo wir gerade in schwierigen Situationen übers Essen reagieren. Na, das können dann irgendwie Phasen von Stress sein, dass wir entweder weniger oder mehr essen. Das muss nicht gleich eine Essstörung sein. Mhm. Also für eine Essstörung gehören schon noch andere Faktoren dazu. Bei der Binge-Eating-Störung gibt es auch klare Kriterien. Die Essanfälle müssen mindestens einmal die Woche über einen Zeitraum von 3 Monaten auftreten. Mhm. Also es ist ein hoher Leidensdruck, der da noch mit dabei ist. Das heißt, da kommen noch mehr Sachen, da kommt auch sowas wie Körperbild dazu oder wie kann ich generell Impulse steuern. Auch bei Binge-Eating haben 80% auch noch andere psychische Erkrankungen. Also das Bild ist meistens komplexer.
Du hast gerade von einem hohen Leidensdruck gesprochen. Wodurch wird der ausgelöst? Also ist es einfach in den Momenten, wo man nicht die Kontrolle hat? Oder was gehört vielleicht noch dazu, was einen, naja, daran leiden lässt?
Ja, also der Leidensdruck ist zum einen, wir verbinden ja auch sowas wie Essen und Essverhalten oft mit Willenskraft und mit Disziplin und ich muss nur stark genug sein und dagegen ankommen und wenn ich dann diesen kompletten Kontrollverlust erlebe, dann ist es natürlich auch ja, so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Hey, ich habe mich überhaupt nicht im Griff. Na? Und das wird unfassbar beschämend wahrgenommen. Wie gesagt, wir müssen es differenzieren. Es ist kein, ich esse mal zu viel, sondern es sind wirklich Essanfälle. Es wird auch zum Teil wirklich noch nicht verzehrsfertige Speisen gegessen. Also es kann sein, dass es wirklich komplett unkontrolliert ist, dass auch was aus dem Müll wieder rausgenommen wird. Dass es, ne, also es sind wirklich auch Verhaltensweisen, die sie sich selber dann auch gar nicht erklären können. Gott, wie kann ich sowas machen?
Mhm. Wenn ich jetzt feststelle, dass ich auch so Tendenzen habe, was würdest du denn dann empfehlen, was ich tun muss? Wie finde ich erstmal raus, habe ich wirklich diese Essstörung und was sind dann weitere Schritte?
Es gibt Beratungsstellen für Essstörungen. Es gibt es eigentlich, meine ich, auch in jeder Stadt und auch viele Online-Angebote. Da würde ich mich tatsächlich als erstes hinwenden. Die können dann auch erstmal so ein bisschen Fragen stellen und so sich ein Bild machen und verweisen dann eventuell auf den Hausarzt manchmal, aber eher besser auf psychotherapeutische Anlaufstellen. Da gibt es auch immer wieder Sprechstundentermine. Genau, also als erstes würde ich mich an Beratungsstellen wenden.
Jetzt ist ja natürlich der Grund, warum ich so eine Essstörung in den Griff kriegen möchte, weil ich eben darunter leide. Was würdest du sagen, ist noch wichtig in dem Zusammenhang? Weil es sind ja nicht nur psychische Einflüsse, sondern sicher auch gesundheitliche Folgen, oder?
Ja, klar. Der Leidensdruck ist einfach immens hoch und es ist ein unfassbarer Einschnitt in die Lebensqualität. Auch der Freundeskreis verändert sich, auch das Soziale, ich kann nicht mehr, ne? Also es hat wirklich Auswirkungen auf meine gesamte Lebensrealität.
Mhm. Würdest du denn sagen, wenn man das frühzeitig erkennt oder sich eben professionelle Hilfe holt, dass das heilbar ist? Also kann man dann irgendwann wieder normal in Anführungszeichen essen?
Ja, also das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, weil es oft anders kommuniziert wird. Essstörungen sind keine unheilbaren Erkrankungen. Mhm. Na, wir haben natürlich das große Problem der Chronifizierung. Na, das heißt, je länger natürlich eine Essstörung da ist und einen begleitet, desto schwieriger ist es. Das ist klar. Das heißt, je früher interveniert wird, desto besser. Hier haben wir bei der Binge-Eating-Störung im Vergleich zu anderen Essstörungen, da ist die Behandlung auch wirklich besonders erfolgsversprechend.
Ja, das klingt ja schon mal gut. Jetzt haben wir bei der Recherche auch einige Profile gefunden, also auf Instagram oder so, die mit dem Hashtag Binge Eating Recovery zeigen, wie sie selber mit ihrer Binge Eating Störung umgehen, wie sie dann oft ins Gym gehen oder was sie über den Tag essen, um eben andere, ne, zu inspirieren oder, ja, was heißt zu therapieren, ne? Aber dass man sich dort eben Hilfe suchen kann. Was hältst du denn von solchen Accounts?
Also solche Accounts können sehr hilfreich sein. Also ich habe auch KlientInnen, die dadurch erst auf die Idee gekommen sind, hey, mein Verhalten kann ja eine Erkrankung sein. Weil obwohl es eine der am meist verbreitetsten Essstörungen ist, kennen viele die Binge-Eating-Störung gar nicht. Das verändert sich in den letzten Jahren. Ich meine, es ist auch eine relativ neue Erkrankung, eigenständige Erkrankung. Und da kann das hilfreich sein, auch der Austausch. Hey, ich bin nicht alleine damit. Das ist für viele, gerade weil es so ein schambehaftetes Thema ist, ist es wirklich sehr, sehr wertvoll. Mhm. Andererseits ist es auch ein bisschen schwierig, weil auch solche Accounts ersetzen keine Therapie. Das ist ganz wichtig. Also eine Essstörung ist eine psychosomatische Erkrankung und die gehört auch in die Hände von darauf spezialisierten Fachkräften. Mhm. Und jetzt jemandem zuzuschauen, oh, wie hat der das in den Griff gekriegt? Ja, das kann Hoffnung machen, aber ich kann mich ja dann auch wieder damit vergleichen und warum kriege ich das dann wieder nicht hin?
Mhm.
Es wird sich ja oft ums Gewicht gedreht. Viele Betroffene haben ja auch ein höheres Körpergewicht. Das ist mit ein Grund, warum es oftmals auch nicht richtig erkannt wird oder wenn sie dann eben sich Hilfe beim Hausarzt suchen oder so, dass dann oft der Ratschlag kommt, ach ja, nimm ja erstmal ab. Mhm. Und das ist halt super kontraproduktiv. Die Gewichtsreduktion ist kein Therapieziel. Ne? Und oftmals ist es dann auch hier, ne, Therapie ist nicht, ich gehe zum Sport und ich zeige, was ich esse. Deswegen ist es so beides. Es ist wirklich schön, dass mehr darüber gesprochen wird. Aber hier ist auch eben das Problematische, das sind keine Fachkräfte, die zeigen ihren Weg und ihr Weg muss aber nicht meiner sein.
Okay.
Als Betroffener.
Ja, verstehe. Dann fassen wir vielleicht nochmal zusammen, wenn jetzt jemand die Vermutung hat, auch Binge Eating Disorder zu haben, dann schaut man sich erstmal diese Online-Angebote an oder Beratungsstellen und dann wäre aber eigentlich der richtige Schritt, eine Therapie zu machen.
Ja. Ja, da kann ich mich auch an die Krankenkasse wenden oder ich bekomme eben von Beratungsstellen auch hier weiterführende Angebote. Also in der Tat, je früher, desto besser.
Vielen Dank, Theresa.
Dankeschön.
wahnsinnig komplexes Thema. Ich möchte an der Stelle nochmal alle ermutigen, die irgendwie strugglen, sich unbedingt Hilfe zu holen. Das ist wirklich okay. Auch wenn man sich dafür schämt oder denkt, dass es ja nicht so schlimm ist. Doch, also ich glaube, jeder, der drüber nachdenkt, ob man sich vielleicht mal Hilfe holen sollte, der sollte zumindest mal bei einer Beratungsstelle anklopfen, wie Theresa das auch vorgeschlagen hat. Ich habe mich auch erst letztes Jahr getraut, nach über 15 Jahren. Ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gegangen bin, aber rückblickend hätte ich diesen Schritt auch gerne schon vor 15 Jahren gemacht. Ich wünsche euch also alles Gute. Ich bin Caro Nieder und freue mich, wenn ihr morgen wieder reinhört.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.